Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und es steht noch aus, unsere Beurteilung, Bewertung, unsere Berichte, unsere Eindrücke von der Spiel des Jahresverleihung, die wieder in Berlin stattgefunden hat und mit wem ich dort war und natürlich, wie wir die Veranstaltung beurteilen, bewerten, beobachten. Das erfährst du, wenn du dran bleibst.
Herzlich willkommen zur Spiel des Jahresverleihung 2024.
Ja, der Verein Spiel des Jahres hat wie alljährlich zur Verleihung der drei Hauptpreise in der Spielebranche geladen, nämlich zum Kinderspiel, zum Kennerspiel und zum Spiel des Jahres. Das Ganze fand statt im NHAU Hotel in Berlin in der Music Hall. Und es wird dich nicht überraschen, dass ich nicht alleine dort war, sondern mit meinem lieben Freund und Mitpodcaster Stefan Hanf dort vor Ort war. Und wir waren beide zum ersten Mal auf dieser Veranstaltung, haben einiges erlebt. Einen handfesten Skandal gab es obendrein. Und ja, lieber Stefan, mit welchen Gefühlen bist du denn dahin gefahren zu deiner ersten Spiel des Jahres Verleihung?
Ja, hallo erstmal natürlich von meiner Seite. Ja, ich bin da eigentlich relativ nüchtern hingefahren, weil ich habe natürlich schon einige der Preisverleihungen vorher in den Livestreams immer verfolgt in den letzten Jahren und da kam das doch immer alles so ein bisschen nüchtern rüber, sag ich mal. Ich habe jetzt feststellen müssen, das liegt einfach an der Art der Übertragung. Vor Ort hat das Ganze doch was ziemlich Glamouröses irgendwie und was Feierliches und das hat man gleich gemerkt, wenn man dieses Hotel betreten hat und ja, ich war gleich voll drin und total gehypt und ja, ich nehme es mal vorweg, es war ein Riesenerlebnis für mich.
Das Glamouröse könnte ja auch am wunderbaren Glitzerkleid von Maren Hoffmann gelegen haben, die erneut mit Manuel Fritsch durch die Veranstaltung moderiert hat und die haben das wieder, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Ja, das Hotel war wirklich beeindruckend, denn alles war in rosa gehalten. Wir haben uns ja auch in Ermangelung vieler Zimmer ein Doppelzimmer teilen dürfen und auch das war total rosa gehalten. Wir hatten ein Hotel-Entree erstmal in einem, wie ich finde, sehr besonderen Ambiente mit so einem kleinen Shop im Shop-System im Hotel. Dann gab es wahnsinnig viele coole Gadgets und Features, ein Kaugummi-Automat, ein Popcorn-Automat in der Lobby, eine Bühne, wo Bands auftreten können. Also es ist insgesamt ein sehr besonderes Hotel. Wir haben ja dann auch da gefrühstückt am nächsten Tag. Da gab es dann einen kleinen Totenkopf mit Wodka. Da konnte man sich eine Bloody Mary mixen zum Frühstück, wenn man das wollte. Es gab Waffeln am Stiel. Also allein das Frühstücksbuffet, fand ich, war ein Erlebnis wert. Aber ja, insgesamt auch die Veranstaltung sehr glamourös. Und ich habe es bislang ja auch immer nur über den YouTube-Stream verfolgt. Und da kriegst du gar nicht mit, wie die Emotionen im Saal sind so richtig. Du kriegst das Jubeln nicht mit. Du kriegst natürlich auch das Raunen und Rumoren nicht so mit. Das wird da alles rausgefiltert. Und deswegen, ja, fand ich es auch wirklich berührend und bewegend und beeindruckend, was da an dem Abend so passiert ist. Wir sind ja erst mal reingekommen und dann waren hinten an der Rückwand des Saales alle nominierten Spiele in den drei Kategorien aufgebaut auf jeweils einem Tisch und dann war so ein großformatiges Spielecover daneben gestellt. Ich fand, das sah erstmal schon toll aus und dann sind so langsam alle nach und nach reingekommen. Einige sehr schick gekleidet, andere waren gerade von der BerlinCon noch in kurzer Hose und Sandalen und ich habe mich in Anzug geschmissen, Maren Hoffmann in einem Paillettenkleid. Also das war schon alles eine, wie die Spieleszene ist, bunte Mischung unterschiedlicher Stile, aber geprägt von ganz viel Vorfreuden und ja, so ganz so einer Erwartungshaltung, die sich immer weiter aufgebaut hat. Und ich fand, das war eine unheimlich interessante erste Stunde, die wir da so beim Netzwerken verbringen durften. Und ich fand diese Aufregung und dieses positive Kribbeln, das war schon spürbar, oder?
Ja, genau, das meinte ich eben. Also diese erste Stunde, wir waren ja so auf dem letzten Drücker irgendwie dort. Das heißt, wir haben ja jetzt eigentlich nur so die erste halbe, dreiviertel Stunde, bevor es losging, so mitbekommen. Aber da war das Kribbeln schon direkt im Raum spürbar. Und ganz kurz noch ein Wort zu dem Hotel. Das habe ich mal nachgeschaut. Es hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das ist nämlich, oder es nennt sich, das erste Musikhotel Europas. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut, weil das spürst du an allen Ecken und Enden. In dem Speisesaal in dem Restaurant ist ja ein Porträt von John Lennon gewesen, was nur aus Kreppband dann modelliert wurde und so, du hast diese Bühne schon erwähnt. Ja, das wollte ich nochmal erwähnen und es hat auch zahlreiche Architekturpreise gewonnen. Ja, und zu der Veranstaltung selber, ja, alleine dieses Eintauchen in diese Welt, du kommst in diesen Raum hinein und man kennt jeden. Es sind große Namen dort, es sind sehr bekannte Leute dort, die man eigentlich selbst auf der Messe wirklich selten sieht, weil sie dann doch so ein bisschen immer in ihren eigenen Nischen hocken. Das hat zwar schon was ganz, ganz Spezielles. Und ich konnte jetzt das erste Mal nachvollziehen, warum man gerne sagt, das ist so der Oscar der Spielebranche. Also ein bisschen was davon hat's gehabt.
Absolut. Und ich fand es insgesamt auch glamouröser als die Jahre davor. Es hat deutlich davon gewonnen, dass Maren und Manu, die ja im letzten Jahr sich sehr stark auch ihre Überleitungen noch aufgeschrieben haben auf der Bühne, das haben sie dieses Jahr viel spontaner gemacht. Und es war eine schöne Kombination, weil die Maren hat ja eine sehr geschliffene, eine sehr pointierte Sprache, sehr schöne Bilder, die sie immer findet. Und der Manu hat dann die Schlagfertigkeit und den Witz, den man ja eben auch in spontanen Situationen gut gebrauchen kann. Also die haben sich da, finde ich, sehr schön die Bälle hin und her gespielt. Und das Glamouröse kam vielleicht auch ein bisschen dadurch zustande, dass der Saal natürlich toll ausgeleuchtet war, dass die Spiele da aufgebaut waren. Es stand eine mobile Ludothek in der Ecke, so ein Riesenkoffer mit Dutzenden von Spielen. Und alle waren eben schick gekleidet. Die Beleuchtung im Saal war entsprechend. Es gab so ein bisschen Musikuntermalung. Also es hatte schon ein echt tolles Flair. Und dazu hat natürlich auch dieses besondere Hotel einen enormen Beitrag geleistet. Und ich war ganz dankbar, dass ich dieses Jahr nicht diesen unsäglichen Kommentarstream bei YouTube verfolgen musste, wo ja immer irgendwelche Trolle auch ziemlich viel Unsinn reinschreiben, sondern dass wir einfach mal dieses Event genießen konnten und eintauchen konnten, spüren konnten, was uns da so erwartet. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, das einfach mal mit allen Sinnen aufzunehmen und nicht gefiltert durch eine Fernsehkamera und den Ton ein bisschen unterdrückt, sondern wirklich live und in Farbe mit dabei zu sein. Also ich fand es unheimlich bewegend.
Ja, ging mir ganz genauso. Und dann ging es ja auch schon los, oder? Also wir hatten knappe 2 Stunden wirklich spannende Unterhaltung vor uns, kann man sagen, die sich auch überhaupt nicht irgendwie gezogen hat, überhaupt nicht lange hat mich war. Und es ging ja los mit dem Kinderspiel des Jahres, ja. Also das Prozedere war ja so ein bisschen, es wurden natürlich erstmal die ganzen Nominierten vorgestellt, es wurden ein bisschen Interviews mit den Beteiligten geführt. Und dann, was ich sehr, sehr schön fand, und das war auch eine Neuerung, auch alle Spiele von der Empfehlungsliste wurden nochmal explizit vorgestellt und ein klein bisschen beschrieben. Und auch die haben dadurch nochmal eine besondere Würdigung erhalten. Und das war eben in den letzten Jahren nicht der Fall. Das fand ich sehr schön.
Das fand ich auch schön. Also die Erwähnung aller dieser Spiele wurden alle vorgestellt von entsprechenden LaudatorInnen in jeder der Kategorien. Das war die Joe Franz von der Kinderspieljury. Der Steff Kessler hat die Kennerspiele nochmal vorgestellt und die Michaela Ponier hat die Spiele vom Spiel des Jahres vorgestellt, jeweils auch in so einem kleinen Zwiegespräch mit den beiden Moderatoren, Moderatorinnen. Und das fand ich auch sehr schön. Ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, es waren ja auch einige der Autoren anwesend. Thomas Weber von Pastnicht war da, es war Wolfgang Barsch anwesend, der natürlich auch nominiert war. Thomas Spitzer habe ich gesehen von den Bierpionieren, viele andere. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man die kurz mal aufstehen lässt im Saal und dass die nochmal kurz einen Applaus bekommen. Aber so wurden alle Spieler am Ende nochmal mit Applaus bedacht. Da wurde die Nominierungsliste vorgestellt und dann wurden auch die Filme gezeigt zu den nominierten Spielen und dann eben auch die Empfehlungsliste. Und was ich dann total schön fand, das haben sie ja im letzten Jahr auch gemacht, dass sie sich zu jedem der Spiele dann immer noch jemanden dazugeholt haben, der dieses Spiel irgendwie präsentiert, den Gewinner bekannt gibt und nochmal eine eigene Perspektive mitbringt. Und das war beim Kinderspiel eine Familie, die in Rostock heimisch geworden ist, nachdem sie aus der Ukraine geflüchtet sind. Und da war eine Dame von der Stadt Rostock, vom Stadtrat, vom Stadtparlament, die Spieleabende oder Spieletreffs organisiert hat, eben auch von diesem Spielen für Toleranz Förderprojekt vom Spiel des Jahresverein. Und die hat dann eben berichtet, wie sie arbeitet. Da war eben eine Familie da, die sehr liebenswert, wie ich finde, berichtet hat, dass sie über das Spiel Kontakt gefunden hat zu anderen Menschen und selbst auch nicht immer gefragt werden wollten, ob man irgendwie gut Deutsch kann, ob man sich schon toll integriert hat, sondern sich einfach mal mit Menschen an den Tisch setzen konnten und Spiele spielen konnten. Und das betrifft eben auch viele andere, die vielleicht noch nicht so lange Deutsch sprechen, und denen man irgendwie dieses Spiel beibringt und die dann auch ohne große Sprachbarriere oder ohne große Sprachkenntnisse bestimmte Spiele miteinander spielen konnten. Und davon haben die eben berichtet, dass ihnen diese Spieletreffs, Spieleabende von der Stadt Rostock auch die Integration oder die Kontaktaufnahme oder das soziale Leben in Rostock in dem Fall sehr erleichtert hat. Also das war Kira Ludwig von der Stadt Rostock und Olena Wojtjuk mit ihren Kindern Maharita und Leonid. Und die haben dann eben, wie ich finde, auch in einem sensationellen Deutsch ein bisschen erzählt und durften dann auch nochmal einen ukrainischen oder einen Gruß in die Ukraine schicken, in ihre Heimatsprache an den Gast, der im letzten Jahr eben da war und der berichtet hat, wie er dann zum Teil im Bunker Spiele spielt, um den Kindern und anwesenden Erwachsenen diese Schrecken des Krieges ein bisschen zu erleichtern und mal für einen kleinen Moment eine Entspannung zu bringen. Und das fand ich sehr bewegend, da hatte ich wirklich auch Tränen in den Augen, als sie dann in ihrer Heimatsprache einen Gruß über den Stream in die Ukraine geschickt hat und dann auch das mit dem Wunsch verbunden hat, dass sie bald wieder unter dem freien Himmel der Ukraine miteinander spielen konnten. Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen und musste sehr mit mir kämpfen. Ich fand das einen sehr bewegenden Moment. Es zeigt aber eben auch, was Spiele können und was auch so eine Preisverleihung oder was solche Spiele eben für eine Bedeutung haben können.
Ja, das ging mir ebenso. Ich fand das auch sehr, sehr bewegend und ich war schon fast froh, dass ich den größten Teil natürlich, weil es auf Ukrainisch war, nicht verstanden habe, weil ich glaube, dann wäre es mir noch näher gegangen und es war so schon emotional genug, das zu sehen und zu hören und wie sie natürlich selber dann mit ihrer Fassung so ein bisschen gerungen hat. Genau, ja. Und der junge Mann, der Sohn von ihr war das, glaube ich?
Leonid, genau.
Genau, der hatte ja dann die große Ehre, auch den Umschlag zu öffnen. Ja, der hat dann ganz schöne Show abgezogen vorne, das fand ich sehr sympathisch.
Das fand ich auch mega süß. Also es gab ja drei Nominierte im Kinderspielbereich, nämlich die magischen Schlüssel, Taco Katze Pizza und die großen kleinen Edelsteine. Und diese drei Spiele standen zur Auswahl. Die wurden dann auch wieder präsentiert mit diesen Videos von Format C von Christian.
Christian, ne? Köhne, ja. Christian. Der war natürlich auch Christoph. Live vor Ort dabei.
Genau. Und diese Filme, die sind einfach echt sensationell. Das sind richtige kleine Kunstwerke, die so in 60 Sekunden voll auf den Punkt bringen, wofür das Spiel steht, was man erwarten kann und dann auch Lust machen auf das Spiel. Und von den Nominierten hatte ich nur die magischen Schlüssel gespielt. Und das war dann auch der Titel, der am Ende des Tages ausgewählt wurde als Kinderspiel des Jahres. Ein Spiel von Markus Lawitschek und Arno Steinwender, zwei österreichische Autoren aus Wien.
Das Kinderspiel des Jahres 2024 ist, es ist nicht dein Herz.
Die magischen Schlüssel.
Genau, und der Markus Lawitschek, der hat ja jetzt ein Double schon hinter sich. Letztes Jahr Kennerspiel des Jahres mit Challengers. Dieses Jahr das Kinderspiel des Jahres. Und jetzt gucken wir mal, was er nächstes Jahr an den Start bringt. Ob er dann das Triple auch voll macht. Das wäre natürlich eine einmalige Geschichte.
Ja, der Druck steigt, ne? Also ich glaube, er wird sich freuen, wenn er den irgendwann mal gewinnt und vielleicht gar nicht zwingend im nächsten Jahr. Aber es wäre natürlich sensationell, wenn er im nächsten Jahr irgendwie das Triple holt oder so. Ist ja noch keinem gelungen an der Stelle. Und er hat ja jetzt schon 2 Jahre in Folge als junger Mann, der ist ja noch keine 30, glaube ich, schon das erreicht, was Rainer Knizia ja über viele Jahre erreicht hat, nämlich mal ein Spiel in der Hauptkategorie, Spiel oder Kennerspiel und ein Kinderspiel zu gewinnen. Das ist ja beim Knizia, bei Herrn Knizia, beim Rainer ist es ja mit Keltis.
Dr. Knizia, so viel Zeit muss sein.
Genau, ist es ja mit Keltis gelungen und mit dem Kinderspiel, welches war es nochmal? Habe ich vergessen.
Wer war das?
Wer war es natürlich, genau.
Ja, 2008.
Da hat er gewonnen. Und genau, jetzt hat Markus Lawitschek sozusagen gleichgezogen und Arno Steinwender, den kennt man ja auch von beispielsweise Smart 10 und anderen Spielen, die haben sich ja total gefreut. Es war wirklich sensationell, wie emotional die beiden wurden, sind sich in die Arme gefallen, haben sich riesig gefreut und der Arno Steinwender hat es auch bei Facebook geschrieben. Das fand ich ein ganz tolles Statement. Da sagte er, hey, liebe Spieleautoren, und das hat er auch auf der Bühne so betont, ich mache das jetzt schon so viele Jahre und jetzt habe ich endlich mal einen Preis gewonnen, den großen Preis von der Spiel des Jahres Jury. Und all jene, die auch tolle Spiele machen, zweifelt nicht an euch, macht einfach weiter und dann klappt es auch irgendwann, wenn man ein bisschen Kontinuität beweist. Und das fand ich einen ganz schönen Aufruf, der auch so die Spieleautoren und Autorinnen-Szene vielleicht versöhnt hat, auch all jene, die ihn vielleicht nicht gewonnen haben oder nicht nominiert waren in diesem Jahr.
Ja, den Markus Lawitschek habe ich noch nach der Verleihung noch mal kurz getroffen, kurz gratuliert, die Hand gegeben. Der war ja noch vollkommen überwältigt, obwohl das dann schon 2 Stunden her war mit der Auszeichnung. Also der wusste gar nicht, wohin mit seiner Freude. Das war total toll anzusehen einfach.
Der hat sowas von gestrahlt und der war sowas von überwältigt von dem, was da passiert ist. Das war so schön zu erleben, obwohl das ja eigentlich aus dem Vorjahr schon irgendwie hätte kennen müssen, ne? War er total durch den Wind und er war am nächsten Tag auch nicht bei der Pressekonferenz. Der Arno Steinwender war auch noch ein bisschen verstrahlt. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich ein bisschen gefeiert. Vielleicht musste er auch schon zurückreisen. Ich will ihm da jetzt nichts unterjubeln. Aber es sei ihnen von Herzen gegönnt, weil die sind nicht nur super sympathisch, sondern das ist auch ein tolles Spiel. Ich habe es ja gespielt und fand, das war ein ganz toller Titel von der Jury Kinderspiel des Jahres, den die da ausgewählt haben.
Ja, war auch bei mir der einzige Titel, den ich von der Liste kenne, aber auch der hat mich überzeugt gleich von Anfang an.
Und dann ging es weiter mit dem Kennerspiel des Jahres und da haben wir ja ein kleines bisschen mehr zu erzählen.
Das Kennerspiel des Jahres 2024 heißt
Emission.
Emission hat gewonnen. Daybreak Emission von Schmidt Spiele. Ein Spiel von Matt Leacock und Matteo Menapace, bei denen wir nichts anderes tun, als die Welt retten und vor der Klimakatastrophe. Wir haben das Spiel schon ausführlich besprochen und haben ja auch frühzeitig gesagt, dass wir das auch für einen geeigneten Kennerspiel-Titel halten. Ich habe mich dann in unserer Orakelfolge einfach, um was anderes zu sagen, als ihr für einen anderen Titel entschieden, nämlich für die Gilde der fahrenden Händler. Aber alle drei im Kennerspiel nominierten Spiele fand ich sensationell und hätte mir das gut vorstellen können. Und jetzt ist eben Emission geworden, was ich eine super Wahl finde. Aber diese Wahl wurde ja dann eben leider überschattet durch eine, wie ich finde, sehr unfaire Aktion von Matteo Menapace, einem der beiden Autoren, der nämlich mit einer politischen Botschaft sehr unangenehm aufgefallen ist an dem Abend.
Ja, wir haben das ja alles gar nicht richtig mitgekriegt eigentlich und ich glaube auch so gut wie niemand im Saal, nahezu zumindest, hat das überhaupt irgendwie gemerkt. Er hatte nämlich auf seinem schwarzen T-Shirt ein Aufkleber in Form eines Melonenstücks. Also wobei es nicht so, dass die sah ein bisschen anders aus als eine Melone, aber die Farbgebung war schon sehr ähnlich. Das ist, wie wir dann rausbekommen haben, ja ein Symbol, ein Pro-Palästina- und Anti-Israel-Symbol, das deutlich antisemitische Konnotationen hat, leider Gottes. Das war mit Sicherheit auch nicht abgesprochen mit dem Vereinsspiel des Jahres und auch nicht abgesprochen mit dem Verlag Schmidt-Spiele. Und es war halt so, dass es eigentlich erst zum Ende der ganzen Veranstaltung wirklich aufgefallen ist. Ja, du hast ja noch Hinweise bekommen von der Marie Pönisch über WhatsApp, glaube ich, war das. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ging das auch noch bei einigen anderen so, dass sie halt von außen quasi, von Leuten, die den Livestream geschaut haben, Hinweise darauf bekommen haben. Aber da war die Veranstaltung ja fast schon rum, so ein bisschen, bis das jemandem so richtig aufgefallen ist.
Ja, man muss das im Gesamtkontext natürlich sehen. Also erstmal ist es aus meiner Sicht ein No-Go, eine solche Veranstaltung für jedwedes politisches Statement zu missbrauchen. Und gleichzeitig war es im Saal nicht erkennbar. Also erstens kam der ja aus einem dunklen Saal. Ich meine, der Saal ist dunkel, das Licht ist vorne auf der Bühne. Und dann ist der vorne auf der Bühne und man sitzt ja auch ein Stück weit weg von der Bühne. Sitzen ja nicht alle direkt davor, sondern da ist ja auch ein bisschen Abstand zur Bühne und so. Und dann ist das eben ein Stück weit weg. Das heißt, man hat natürlich gesehen, der hat irgendwie ein schwarzes T-Shirt an und da ist irgendwie was Rotes vorne drauf. Aber aus dem Publikum war überhaupt nicht zu erkennen, was da drauf ist. Erst ehrlich gesagt achte ich da auch nicht drauf, wenn du irgendeinen Aufdruck auf deinem T-Shirt hast, was das für ein Aufdruck ist, weil ich folge ja inhaltlich der Veranstaltung. Also ich hatte da gar keinen Blick für. Ich kannte übrigens auch das Symbol nicht, aber es ist mir eben auch so nicht aufgefallen. Und es ging, glaube ich, allen anderen auch so. Und dann wurden da fleißig die Fotos gepostet von der Veranstaltung. Hey you, yippie yay, die haben das Kennerspiel gewonnen. Und dann habe ich von der Marie Pönisch bei Instagram eine Nachricht bekommen, die sagte, hey, pass mal auf, ich gebe dir mal kurz den Kontext von diesem Symbol. Also ich bin sehr dankbar dafür, weil ich habe das Foto dann sofort rausgenommen, weil ich dann das nicht verbreiten wollte. Und bin dann unmittelbar nach der Preisverleihung vorne an die Bühne gegangen und habe mir den Harald Schrapers, den Vorsitzenden von der Jury Spiel des Jahres, vom Verein Spiel des Jahres und den Manuel Fritsch geschnappt und habe gesagt, hey, der hat dann antisemitisches oder potenziell antisemitisches Anti-Israel-Pro-Palästina-Symbol auf dem T-Shirt. Ich wollte euch das nur sagen, ihr seid Veranstalter, überlegt euch, ob ihr da irgendwie reagiert. Dann waren die beiden erstmal fassungslos und sagten, ja, wir haben gerade auch hier auf verschiedenen Kanälen das zugetickert bekommen. Und im Livestream war das natürlich total präsent, weil die Kameras zoomen ran, die sind dicht dran. In der Veranstaltung haben wir da eine gewisse Distanz. Und auf der Bühne, da bist du aufgeregt, da hast du den Ablauf im Blick, da bist du vielleicht auch von einem Scheinwerfer geblendet, du siehst gar nicht alles so perfekt. Du konzentrierst dich vielleicht auf deinen Moderationstext, du bist beschäftigt mit der Frage, wer gewinnt eigentlich, was ist jetzt passiert? Der Manu Fritsch, die Maren Hoffmann stehen da und müssen noch ihre Interviewfragen auf Englisch im Kopf behalten. Also da passiert ja relativ viel auf der Bühne, hinter der Bühne, da müssen da diese Kisten auf die Bühne getragen werden mit den jeweiligen Spielen. Also da ist dann schon viel Trubel und da ist das erstmal, glaube ich, untergegangen und ich bin auch nicht sicher, ob die das Symbol überhaupt kannten oder einordnen konnten. Und als das dann bekannt wurde, war erstmal, es sind der Harald Schrapers und der Christoph Schlewinski unmittelbar zu Matteo Menapace hingegangen und haben gesagt, er möge das sofort abnehmen. Und das hat er dann auch getan. Und ich finde, die Seite brettspielnews.de, die hat das ganz schön eingeordnet insgesamt, weil diese Wassermelone, die kann sehr unterschiedlich interpretiert werden. Also es ist erstmal ein Symbol und ich kenne mich auch nicht in der Tiefe aus. Ich habe ein bisschen was gelesen, ich habe ein bisschen recherchiert. Das ist sehr vieldeutig interpretierbar. Es kann erstmal ein reines Solidaritätssymbol mit Palästina sein. Und erstmal sagen, hey, ich solidarisiere mich mit den Opfern des Nahostkonflikts Israel-Palästina und möchte aufmerksam machen auch auf das Leid in Palästina oder im Gazastreifen. Eine andere Lesart ist, ich möchte ein Palästina ohne Israel und es könnte als Aufruf auch aufgefasst werden, dass man Israel auslöscht. Und da gibt's unterschiedliche Bedeutungen. Und natürlich wissen wir nicht genau, was Matteo Menapace meinte, ob er sich entweder mit Palästina solidarisieren wollte. Das ist nicht zwingend erstmal antisemitisch. Das ist auch ein Beitrag aus der Tagesschau. Das wird auf der Seite brettspielnews.de gut zusammengefasst. Ich verlinke das hier in den Shownotes. Also es könnte erstmal sein reines Solidaritätssymbol. Es kann aber natürlich auch als antisemitisches Symbol aufgefasst werden. Und spätestens dann wird es natürlich schwierig. Und der Harald Schrapers und der Christoph Schlewinski, die haben unmittelbar reagiert vor Ort. Und dann wurde auch das Bildmaterial, was öffentlich rausgegeben wird, also die Videos, die als Pool für die Bildberichterstattung zur Verfügung gestellt werden und auch die Fotos, die wurden dann in der Nacht noch vom Redaktionsteam retuschiert, dass das T-Shirt entsprechend als schwarz dargestellt wird, ohne dieses Symbol. Aber natürlich war da das Kind längst in den Brunnen gefallen, weil es gibt schon Hunderte und Tausende von Bildern von Leuten, die das gesehen haben und die das gemacht haben. Und auch bei Twitter gab es da sehr angeregte, erboste und empörte Diskussionen. Und das ist natürlich für den Verein Spiel des Jahres erstmal ein Desaster, wenn erst alle auf der Bühne stehen und insbesondere die Initiative Spielen für Toleranz in den Vordergrund stellen und sich dazu sehr klar positionieren für Vielfalt, für Diversität. Das hat Maren Hoffmann auch ganz am Anfang sehr stark betont. Das wurde dann natürlich auch nochmal unterstrichen, als die ukrainische Flüchtlingsfamilie auf der Bühne war.
Deswegen würde ich gern mit dir noch über Spielen für Toleranz reden,
ja,
weil das ja auch was ist, was wir als Spiel des Jahres Jury seit einigen Jahren fördern und begleiten. Vielleicht magst du da noch ein paar Takte zu sagen.
Seit 2018 machen wir das. Das ist damals auf die Initiative von drei Kollegen zurückgegangen. Udo Bartsch, Martin Klein und Harald Schrapers wollten ein Zeichen setzen gegen Intoleranz, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, weil die Spieleszene genau das Gegenteil ist. Wir sind inklusiv, wir sind offen, jeder ist am Spieletisch willkommen und wir lieben die Diversität und die Inklusion, die hier herrscht. Einfach. Jawohl.
Und umso ärgerlicher, enttäuschender, schmerzhafter ist es, wenn dann eine solche Veranstaltung missbraucht wird von einem Autoren, für einen derart mindestens mal, um es ihm vielleicht zugute zu heißen, zweideutiges oder vieldeutiges Statement. Und der Harald Schrapers hat dann auch sehr deutlich Stellung genommen auf der Pressekonferenz. Und das spiele ich mal eben kurz ein.
Ja, schönen guten Morgen. Wir hatten gestern ja nicht nur die Spiele präsentiert, sondern auch ein bisschen bewegende Szenen, dass wir das Projekt Spielen für Toleranz vorgestellt haben mit einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie. Und das ist unser als Verein Spiel des Jahres, als Jury-Spiel des Jahres wichtig. Spiel für Toleranz. Wir stehen eben ganz klar gegen jede Form von Rassismus, jede Form von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Und das auch ganz klar zu sagen, wir finden es sehr bedauerlich, dass einer der Autoren eben versucht hat, mit einem Symbol auf der Bühne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich denke mal, es wird bei vielen nicht gelungen sein, aber Aufmerksamkeit zu ziehen mit einem Symbol, das von Jüdinnen doch eindeutig und mit gutem Grund als antisemitisch empfunden wird. Das finden wir sehr unkollegial gegenüber allen anderen Autorinnen und Autoren, auch gegenüber dem Verlag von diesem Spiel. Und deswegen ist das eine Situation, die sicherlich schade war gestern.
Ja, und in dem Statement, das ist ja dann auch auf der Spiel des Jahres Seite ergänzt worden durch den Zusatz, dass Matteo Menapace künftig bei Veranstaltungen vom Verein Spiel des Jahres nicht mehr erwünscht ist. Also da hat er sich sehr, sehr klar positioniert. Und da haben sie in der Tat aus meiner Sicht ein sehr klares Statement abgegeben. Also hier haben sie auch nochmal auf ihrer eigenen Website natürlich ein Statement abgegeben. Am 23.07. im Pressebereich schreibt der Harald: Der Verein Spiel des Jahres unterstützt seit Jahren die Initiative Spielen für Toleranz und positioniert sich damit unmissverständlich gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus. Dass ein von uns eingeladener Spielerautor auf der Bühne ein Symbol an der Kleidung trug, das von Jüdinnen und Juden als antisemitisch empfunden werden muss, halten wir für unerträglich. Der Autor hat sich mit seiner Aktion auch gegenüber den anderen an seinem Spiel beteiligten Autor, Redaktion, Verlag extrem unkollegial verhalten. Dann führt er das ein bisschen aus. Ein vom Verein ausgezeichneter Autor trug auf der Bühne einen Aufkleber in den palästinensischen Nationalfarben, dargestellt als Wassermelone. Dadurch, dass der Aufkleber die Umrisse eines Großpalästinas zeigt, das die Existenz des Staates Israel verneint, hat er die Grenzen dessen überschritten, was als legitime politische Meinungsäußerung hingenommen werden muss. Während der Bühnenveranstaltung ist der recht kleine Aufkleber befestigt auf dem T-Shirt den am Programm Beteiligten nicht in seiner Bedeutung aufgefallen. Unmittelbar nach der Veranstaltung haben Harald Schrapers und Christoph Schlewinski den Autor aufgefordert, ihnen diesen Aufkleber zu übergeben und haben ihm untersagt, dieses Symbol im Saal und bei den dort erstellten Bildaufnahmen zu zeigen. Matteo Menapace ist zukünftig auf Veranstaltungen des Vereinsspiel des Jahres nicht mehr erwünscht. So. Und dass der Aufkleber sehr klein war, zeigt sich auch aufgrund der Tatsache, dass der Harald dann am Abend zu mir kam und mir diesen Aufkleber gezeigt hat, sagt, ich habe den gerade einkaskiert und der hat so auf die Rückseite von einem Handy gepasst. Also das war ein relativ kleiner Aufkleber. Der erscheint natürlich auf den Kamerabildern dann sehr groß. Im Saal ist der erstmal nicht so deutlich aufgefallen, wie das auf den Fotos der Fall ist. Aber ja, ein Riesendesaster, weil erstmal alle darüber reden, anstatt über das Spiel und über die Auszeichnung. Und das ist natürlich wirklich bedauerlich, dass jemand das dann so missbraucht. Also ich fand das auch schwer vorstellbar, aber an dem Abend hat das doch auch für einigen Wirbel auch in den Gesprächen an den Tischen gesorgt und so einen kleinen Schatten darüber geworfen. Und auch hier haben die Brettspiel-News nochmal darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich ein sehr großer Moment für einen Spieleautor ist. Und jetzt muss er mit wahrscheinlich ein Leben lang mit diesem Schatten leben. Und das ist schon die Frage, wer künftig da mit ihm auch noch zusammenarbeiten will. Aber das muss er dann für sich selber beantworten.
Ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Das hast du wunderbar zusammengefasst und ich kann nicht in Herrn Menapaces Kopf hineingucken. Das steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen. Ich fürchte, er hat sich da wirklich ein Eigentor geschossen, zumal das halt wirklich sehr, sehr unkollegial einfach, wie gesagt, dem Verein Spiel des Jahres und Schmidt Spiele selber gegenüber war. Schmidt Spiele selbst hat sich ja dahingehend auch nicht großartig geäußert. Also außer natürlich, dass sie davon Abstand genommen haben und sich distanziert haben. Ja, und ich glaube, damit ist dieses Thema dann hoffentlich jetzt auch erstmal, kann man erstmal das ganze ad acta jetzt legen und sich wieder um die schönen Dinge des Abends kümmern.
Genau,
nämlich um Emissionen.
Um Emissionen, ja, darum geht's ja eigentlich. Aber wir haben mal sowas, kannst du natürlich nicht ignorieren, wenn sowas passiert.
Nein.
Ne? Emissionen ist ein großartiges Spiel und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, wie eigentlich das Balancing bei diesem Spiel funktioniert mit diesen unterschiedlichen Fraktionen mit diesen unterschiedlichen Staaten, die man verwendet, und habe das dann auch den Matt Leacock auf der Pressekonferenz gefragt. Und er hat ein bisschen Auskunft dazu gegeben und was er gesagt hat, das haben wir hier auch vorbereitet und haben außerdem nochmal ein kleines Statement von Matt Leacock, wie dann überhaupt diese Spielentwicklung zustande kam.
Yeah, the game is based on real world.
Das Spiel basiert auf tatsächlichen Forschungsergebnissen. Wir haben uns die unterschiedlichen Gewichtungen und Bedingungen angeschaut und unser Ziel war es, dass alle Spielenden unterschiedliche Charakteristika und Kräfte nutzen können. Man bekommt so ein Gefühl von, ich bin besonders, weil ich die USA oder China spielen kann, und das war uns wichtig. Eine Schwierigkeit war, also ein Teil unserer Aufgabe war es, zunächst einmal alles zu modellieren und dann haben wir viele Testpartien gespielt. Wir mussten den Sweet Spot finden, dass es einerseits keine reine Simulation ist, und das ist schon recht kompliziert, und trotzdem wahrhaftig gegenüber der Wissenschaft. Und dafür brauchten wir schon einiges an Innovationskraft.
Das sollte man nochmal erwähnen, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Auf jeder Karte, die eine Krise, eine Technologie, irgendwas darstellt, ist ein QR-Code drauf, der eine detaillierte Beschreibung dieses Problems oder dieser Technologie, also das ist schon irre, was da für Arbeit reingesteckt wurde. Und auch da ein großes Lob an die armen Leute, die es übersetzen mussten. Und die, Gott weiß, wie viele Monate daran gesessen haben. Also gut ab, das ist faszinierend. Wie viel man neben dem Spiel einfach so en passant lernen kann, ist, und das mit Spaß verbunden wird, schon gut.
Ich finde noch faszinierender, wie viel man lernen will.
Das
also
auch,
wie sehr man auf einmal fasziniert ist und da diese tiefe Immersion gerät. Und auch über die eigene Rolle dann reflektieren, weil man eine von vier Weltregionen spielt. Es gibt keine einzelnen Länder. Und dann sich, je nachdem, welche Fraktion man dann spielt, mit anderen Problemen auseinandersetzen muss.
Ja, und dann gab's das dieser Kennerspiel, der wurde ja überreicht oder verliehen, oder der Umschlag wurde geöffnet von Henrik Schmidt, der einen großartigen Film geschaffen hat, nämlich Spielerepublik Deutschland, ein wirklich tolles Werk. Auch da packe ich den Link hier gerne in die Shownotes, den habe ich echt gerne gesehen und er hat jetzt bei Facebook auch geschrieben, dass das ein Highlight für ihn war, weil er ja 4 Jahre lang in einem Film, in einer Dokumentation die Spielerepublik Deutschland betrachtet hat, beleuchtet hat, Rita Model begleitet hat, Inka und Markus Brandt begleitet hat, Klaus Teuber begleitet hat, verschiedene andere. Und bedauerlicherweise eine Woche oder 2 Wochen vor Klaus Teubers Tod wenige Tage vorher ist der Film fertiggestellt worden und er hat es nicht mehr geschafft, Klaus Teuber diesen Film zu zeigen. Und die haben sehr eng zusammengearbeitet. Er ist ja am 1. April 2023 verstorben. Und das hat ihn sichtlich mitgenommen und er hat dann auf Facebook nochmal geschrieben, was für eine große Ehre das für ihn war, dass er diesen Preis dann überreichen durfte. Und das war ein, wie ich finde, auch sehr, sehr schöner Moment. Ja, und dann kulminierte das Ganze so langsam im Highlight zum Spiel des Jahres. Dieses wurde von Lisa Heller verliehen, einer Comedian, Schauspielerin, weiß ich nicht, Komikerin aus dem deutschen Fernsehen, die eine leidenschaftliche Brettspielerin ist und pro bono aufgetreten ist an diesem Abend und einfach diese Verleihung dann mitgestaltet hat und dann das Spiel des Jahres übergeben hat und verliehen hat.
Genau, da standen ja zur Wahl auf den Wegen von Darwin, Captain Flip und Sky Team. Ja, und gewonnen hat dann
das Spiel des Jahres 2024 ist
Sky Team.
Mein persönlicher Favorit Sky Team. Ich weiß nur noch, dass als der Name verkündet wurde, ich dann laut gerufen habe, endlich. Das war da vielmehr so eine richtige Last vom Herzen, weil ich einfach total froh bin, dass auch mal ein Zwei-Spieler-Spiel diese Würdigung erhält. Ja, und auf der Pressekonferenz am nächsten Tag hat der Harald Schrapers auch nochmal betont, dass das eben nicht entgegen den bisherigen Trends dieser Auszeichnung Spiel des Jahres ging, sondern dass man eben auch sehr wohl auch mal vielleicht nur zu zweit ist und dass man eben aber auch trotzdem das Ganze in größeren Kreisen mal spielen kann miteinander, als Teams zusammen oder so. Also es ging so ein bisschen gegen den Trend der Partyspiele, nenne ich es jetzt mal in den letzten Jahren, wenn wir mal so an Just One zurückdenken oder Codenames. Und insofern, ich bin einfach froh, dass wir auch mal aus der Sparte was haben.
Ja, das hat mich auch total gefreut und es war auch mein persönlicher Favorit und ich habe mich total gefreut, dass dieses Spiel dann gewonnen hat und habe auch sehr laut gejubelt. So, ich hätte es allen anderen Spielen auch gegönnt, aber das war tatsächlich ja so ein besonderes Spiel, das diesen Jahrgang auch ein Stück weit dominiert hat.
Anders als im wirklichen Cockpit eines Flugzeugs reden wir auch gar nicht miteinander. Wir müssen uns, was zumindest die Standardaufgaben an Cockpit sind, blind vertrauen. Das heißt, ohne miteinander zu reden, müssen wir unsere Würfel so einsetzen, dass wir die Landeklappe richtig setzen, dass die Bremsen ordentlich rechtzeitig aufgedreht werden, dass wir dafür sorgen, dass uns kein Flugzeug in die Quere kommt und es dann zu einer unschönen Situation in der Luft kommt. Und das Spiel setzt sich dann doch so einfach, und das vielleicht auch ein bisschen, das schien zu Emissionen Emission, was ja schon auch ein bisschen frustrierend sein kann. Sky Team ist dann doch eher ein Spiel, das dann doch meistens eher Freude macht, weil oft schafft man die erste Landung in Montreal, das ist der Flughafen, den man am leichtesten anfliegen kann, schon auch im ersten Durchgang. Deswegen ja auch ein Spiel, das wir als Spiel des Jahres ausgezeichnet haben. Ja, das Spiel des Jahres hätten wir für etwas fortgeschritteneren Spielerinnen und Spieler.
Ja, und dann klang der Abend ja tatsächlich so nach und nach aus mit Gesprächen. Es gab noch ein kleines Häppchen oder ein paar kleine Häppchen, ein kleines Buffet wurde aufgebaut. Und dann begann so der muntere Teil des Austauschs. Es begann so der Teil, an dem dann Autorinnen, Jurymitglieder, RedakteurInnen miteinander ins Gespräch kamen. Natürlich Content Creators und so. Also es war eine bunte Mischung an Menschen. Und ich habe mich mit wahnsinnig vielen interessanten Menschen unterhalten. Arndt Fischer vom Kosmos Verlag, Redaktionsleiter Erwachsenenspiel, den kenne ich schon viele Jahre, hat ein bisschen Einblick gegeben, was so alles bei Kosmos ansteht und was kommt. Ich darf noch nicht alles verraten, aber was wir schon mal sagen können, zu Sky Team wird im nächsten Frühjahr eine Erweiterung auf Deutsch erscheinen, jetzt auf der Messe in Essen, die auf Französisch. Das können wir schon mal sagen. Und hat so ein bisschen Einblick gegeben, schon mal ins Verlagsprogramm. Das war natürlich hochgradig interessant. Ich habe Thomas Spitzer am Buffet getroffen, den Autor von Bierpioniere, habe ihm da kurz mal meine Glückwünsche übermittelt. Also es war insgesamt wirklich ein toller Abend und ich fand, wir haben da ja sehr nette Menschen kennengelernt, wieder getroffen und sehr schöne Gespräche geführt.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich fand auch unser Gespräch mit dem Thomas Weber wirklich sehr, sehr erhellend und sehr schön, weil wir einfach mal ein bisschen auch Einblicke bekommen haben, wie eigentlich so eine Spieleentwicklung funktioniert bei so einem eigentlich ja so total simplen Spiel wie Passt nicht, wo man dann irgendwie denkt so, naja, das hast du doch irgendwie an zwei Tagen fertig. Nö, da steckt schon ein bisschen mehr Arbeit drin und ein bisschen mehr Gedanken und vor allen Dingen auch Tests und ja kleine Stellschräubchen, die man da nochmal anziehen muss, damit das Ganze auch rund läuft. Also insofern, danke für die Einblicke, es war wirklich ganz, ganz interessant.
Man denkt ja immer, dass so Spiele Entwicklungen oft irgendwie ein Teil von einem Geistesblitz sind oder so, ne? Und wir haben uns ja mit Thomas Weber, mit dem Autor von Passt nicht zum und auch von Dschungelgedrängel und Wave zum Frühstück getroffen und haben gesagt, hey, wir haben noch nie was von dir gehört und jetzt hast du in einem Jahr gleich drei Spiele. Sagte, naja, ich mache das schon viele Jahre, aber bis die dann auch mal bei Verlagen landen, angenommen sind, veröffentlicht werden, da vergeht dann doch ein bisschen Zeit. Es kommt jetzt dieses Jahr noch was Neues von ihm oder jetzt wird noch ein Vertrag unterzeichnet. Vielleicht wird es dann auch erst nächstes Jahr. Und ich habe ihn mal gefragt, wie kamst du denn auf die Idee von Passt nicht? Und dann hat er erzählt, dass er mal bei einer Veranstaltung ein Spiel erklärt hat. Dann haben die das alle gespielt. Es war ein Prototyp von ihm und von außen sah das so aus, als müsste man
Entschuldigung. Karten. Ja? Das ging um Wave tatsächlich.
Aber das also Wave tatsächlich.
Das Spiel Wave wurde wirklich gespielt, ja.
Ah ja, okay. Ich wusste, genau. Ich glaube, aber der Prototyp war es, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wurde Wave gespielt und von außen sah das so aus, als müsste man Karten drauflegen, die eben nicht passen zu dem, was da ist, weil du musst eben nach einer bestimmten Systematik Farben und Zahlen da auflegen, die entsprechend höher sind. Also, wurscht. Jedenfalls hat da eine Frau von außen gesagt, ah, ich habe das Spiel verstanden, man muss einfach immer was drauflegen, was nicht passt. Und dann sagt er, nee, das ist nicht die Systematik, hat ihr das dann erklärt. Und dann hat ihr aber diese Gedanke nicht losgelassen, was passiert denn, wenn ich ein Kartenspiel entwickle, bei dem Karten abgelegt werden müssen, die nicht passen. Und aus dieser Grundüberlegung heraus, aus dieser Prämisse ist dann eben Passt nicht entstanden. Und das finde ich total schön, wenn so ein Gedanke oder so eine Idee einen Autoren inspiriert dazu, dann ein Spiel zu machen, das eben so wunderbar funktioniert, wie Passt nicht. Also das fand ich wirklich eine schöne, ein sehr schönen Einblick an der Stelle. Wir hatten auch die Gelegenheit, nach der Pressekonferenz nochmal persönlich mit Matt Leacock zu sprechen, was für mich ein Highlight war, weil wir beide lieben, glaube ich, Pandemie oder Pandemic Legacy. Zug um Zug Legacy war großartig, Emission ist großartig. Ich bin großer Fan von Die verbotene Insel, das habe ich mir jetzt auch auf der BerlinCon nochmal gekauft für einen schmalen Taler. Also toller Autor, ganz sympathischer Mann, sehr ruhig, sehr unscheinbar eigentlich in Wahrheit. Ne? Also es war schon etwas Besonderes für mich.
Eigentlich haben wir doch so ein bisschen wie die Teenies, so etwas Sicherheitsabstand zu ihm gestanden und haben uns noch so beraten, so, sollen wir jetzt zu ihm gehen und ein Foto machen? Ach, ich weiß nicht, ich bin schon ganz schnell aufgeregt. So war das irgendwie. Ja, und so habe ich das auch gefühlt. Also das war für mich so ein Celebrity einfach, der da stand, ja, und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja, und also, ne, aber der war eben total unaufgeregt, total freundlich, hat sehr bereitwillig dann auch auf Fragen geantwortet und war so ganz höflich, nett, so, also gar nicht, hatte gar keine Allüren oder irgend sowas, da war einfach so ganz, ja, ich flieg halt heute Nachmittag wieder von Frankfurt nach Hause und so, also der war wirklich sympathisch, ja. Ja, und dann gibt's ja jetzt eine kleine Änderung, die der Harald Schrapers und Christoph Schlewinski angedeutet haben bei der Nominierung im Place, nämlich dass jetzt die Jurys Kinderspiel und Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres etwas enger verzahnt zusammenarbeiten. Und ich habe mir nach der Pressekonferenz dann nochmal die Zeit genommen, mit dem Christoph Schlewinski zu sprechen. Einerseits über seine Arbeit in der Kinderspieljury, andererseits auch über konkret die Titel, die auf der Empfehlungsliste oder Nominierungsliste waren oder jetzt eben auch gewonnen haben. Und wie er da so an die Sache herangeht, habe ich auch nochmal gefragt, wie jetzt die Zusammenarbeit dieser beiden Jurys ist. Und da hat er mir in einem längeren Gespräch doch Auskunft gegeben. Und auch in das können wir jetzt mal ganz kurz reinhören.
Klar.
Ja, ich habe hier bei mir Christoph Schlewinski, der Vorsitzende der Kinderspieljury. Und Christoph, du hast gestern auf der Bühne erzählt, dass wenn du in Einrichtungen gehst und mit Kindern spielst, es ja nicht nur um die Vermittlung und dann auch um die Erfahrung mit dem Spiel geht, sondern dass du oftmals viel weiter unten anfängst und einfachste Verhaltensweisen am Spieltisch, mechanische Dinge wie, wie würfel ich, wie halte ich Karten erklärst. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen, wie auch eure Arbeit dann da aussieht oder was da eben auch eine Rolle spielt.
Ich sag mal, das ist der pädagogische Nebeneffekt. Normalerweise ist meine Aufgabe, die ich da habe, ist, ich komme dahin für 2 Stunden. Mein Hauptpriorität ist, ich möchte wissen, wie die Kinder auf die Spiele reagieren. Und dann bin ich weg nach 2 Stunden. Da habe ich so 4 bis 8 Kinder zerspielt. So, die sind dann auch kaputt und pölen danach noch, spielen Fußball, rennen draußen rum, klettern. Wenn ich in eine Einrichtung ganz neu komme, ist einer meiner ersten Blicke immer in die Spieleregale. Was steht da schon? Und worauf muss ich mich einstellen? Denn wenn da nur ganz alte Spiele stehen, die auch schon 1000-mal geklebt sind, die Kartons, dann weiß ich schon, okay, da wird niemand in dieser Einrichtung sein von den Erziehenden, die die gerne spielen. Und dann weiß ich auch genau, dass ich Kindern das beibringen muss. Wie geht das mit Würfeln? Wie geht das mit Karten halten? Wenn noch nicht mal mit Jäger dich nicht regelmäßig gespielt wird. Ja, und dann wird auch in der Familie wahrscheinlich auch nicht viel gespielt. Und dann geht das einfach ganz, dann muss ich denen das immer zeigen. Und irgendwann haben die Kinder das drauf, weil ich ja den großen Vorteil habe, wenn ich komme, habe ich immer ganz tolle neue Sachen dabei. Die sind vollständig, da ist der Karton noch nicht zertreten und so. Und ich komme ja auch nur, ich sag mal, einmal pro Woche oder vielleicht alle 2 Wochen. Ich habe ja eh so eine Sonderstellung. Das ist für mich natürlich total wertvoll, dass ich das habe. Und die Kinder springen da auch total drauf an. Die freuen sich dann immer. Die sind immer ganz gespannt, was kommt da wieder für tolle, bunte, neue Sachen aus der Tüte raus, weil die das halt nicht kennen. Im Idealfall sind die dann so begeistert, dass sich die Erziehenden auch anstecken lassen davon und dass im Laufe der Monate, die ich komme, dann tatsächlich auch mal neue Spiele im Schrank stehen oder dass ich dann das Feedback bekomme, dass in den Familien plötzlich angefangen wird zu spielen, weil die Kinder permanent fragen oder erzählen, wir haben das Spiel mit dem Herrn Schlewinski und das war so toll mit den Edelsteinen und dann kommen die Eltern zu den Erziehenden und fragen, was ist denn das, was die da spielen? Dann wissen die das selber nicht, dann kommen die zu mir, was für ein Spiel war das? Denn Herr Schlewinski? Und plötzlich ist das in der Familie. Und dann spielen die Eltern mit und dann spielen die Verwandten mit. Und dann denke ich mir, das ist so ein schöner Nebeneffekt von dem, was ich tue. Ist super, das liebe ich daran.
Wieder ist Früherziehung dann.
Ja, muss ja auch. Irgendwo müssen die neuen Spieler ja auch herkommen. Wir können sie uns ja nicht einfangen oder backen oder was weiß ich. Wir müssen, wenn Kinder gerne spielen, dann werden die das lange. Ich meine, wir müssen uns im Grunde sowas, dieses psychologische Mittel, was McDonald's macht. Die haben vor jedem McDonald's einen Spielplatz mit einer Rutsche und mit einer Wippe und mit einem Sandkasten. Also verbinden die Kinder von frühester Kindheit an Burger gleich Spaß. Und werden auch mit 40 noch zu dem Burger, also die werden nicht mehr rutschen, aber die werden in den Burgerladen gehen. Und das müssen wir uns als Spielebranche und Spieleszene zunutze machen, dass Kinder sofort merken, im Kindesalter schon, es ist toll, mit verschiedenen Menschen am Tisch zu sitzen und dann ist es auch egal, woher der oder die andere kommt. Ob das ein Junge ist, ein Mädchen ist und was weiß ich, die sind alle gleichwertig und die können sich friedlich miteinander in die Haare kriegen und das kann auch total spannend und lustig sein.
du, deine Kolleginnen und Kollegen, ihr seid in verschiedenen Einrichtungen ja, ihr seid ja auch völlig verteilt in Deutschland und Österreich und habt da unterschiedliche Einrichtungen. Ist das immer die gleiche Einrichtung, in die du gehst und hast dann einfach jedes Jahr andere Kinder, weil die ja dann auch raus und wieder reinwachsen in das Alter? Oder wechselst du dann auch unterschiedliche Einrichtungen, unterschiedliche Bildungsgrade, soziale Hintergründe? Das ist ja von Einrichtung zu Einrichtung auch sehr unterschiedlich.
Das hängt immer davon ab, wie die Leitung der Einrichtung das fördert oder nicht, dass ich komme. Es gab Einrichtungen, da bin ich jahrelang hingegangen, da gab es eine neue Leitung, die fand das nicht mehr so gut, weil die da keinen Drang zu hatte und keinen Draht. Und dann kriegte ich irgendwann keine Termine mehr und dann musste ich mir was Neues suchen. Andere Einrichtungen, da gehe ich jetzt schon 8 Jahre hin oder fast 10 Jahre hin und teste das Spiele, weil die das wissen, wie toll das ist. Und ich sag mal, der andere positive Nebeneffekt für die Einrichtungen ist, dass ich am Ende des Jahrgangs, wenn das jetzt gewählt ist, das Spiel, Kinderspiel des Jahres, ja, den Kinderspieljahrgang bei mir zu Hause rumliegen habe und der muss weg. Sonst komme ich nicht mehr in mein Bett und nicht mehr in mein Wohnzimmer. Und ich lasse dann durchaus mal mehrere blaue Ikea-Tüten voll Spiele bei so Einrichtungen, die die dann einfach behalten dürfen. Und gab auch in der Vergangenheit Einrichtungen, die sagten, Herr Schlewinski, jetzt bitte nächstes Jahr keine mehr, weil wir haben jetzt auch keinen Platz mehr in den Regalen. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, weil ich glaube, ich abgeschweift bin.
Du hast sie aber beantwortet.
Ach so, implizit hast du sie beantwortet. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Okay, alles klar.
Jetzt habt ihr dieses Jahr die magischen Schlüssel ausgezeichnet, was im Deutschen bei der Game Factory erschienen ist, von Markus Slavicek und Arno Steinwender. Was hat euch speziell an diesem Spiel gereizt? Du hast es eben ja angedeutet, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen zusammenfassen, was den besonderen Reiz ausmacht und vielleicht auch einen ganz kurzen Verweis auf die anderen beiden nominierten Spiele, Große kleine Edelsteine und Taco Katze Pizza, das war es, genau.
Jawohl. Also die magischen Schlüssel hat dieses, ich sag mal, Adrenalin für Kinder. Dieses Push Your Luck, wie weit kann ich das reizen, mein Glück, ist im Kinderspiel eigentlich schon ein beliebtes Ding, weil das Kinderspiel tendenziell eher einen hohen Glücksanteil hat, damit es auch spannend ist für die Kinder. Und das müssen die auch manchmal aushalten. So, manchmal müssen die armen Kinder aber sehr viel aushalten. Nämlich bei manchen Kinderspielen dieses Blöde oder Bescheuerte, wenn die durch Pech nicht drankommen, fragt man sich bei manchen Verlagen, warum haben die das gemacht? Denn dann manche Kinder kommen unter Umständen gar nicht dran bei dem Spiel. Und das hat die magische Schlüssel ganz hervorragend gelöst. Man würfelt halt so lange, wie man möchte oder bis man aufhören muss, weil man nur noch Schlafblasen und gewürfelt dann auf dem Weg eingeschlafen ist. Je weiter man den Weg hochkommt, desto höher die Belohnung. Wenn man einen Schlüssel findet, der die Schatztruhe tatsächlich öffnet, kommt man ganz nach oben bis zum Schloss. Schloss hat man es tatsächlich, der goldene Schlüssel öffnet immer die Truhe. Natürlich wollen alle dahin, weil dann gibt's auch 5 Edelsteine aus der Truhe. Aber um da oben hinzukommen, darf man halt nicht einschlafen. Und wenn man jetzt mal einen Schlüssel nimmt und sagt, ich höre jetzt da in der Mitte auf des Weges, nimmt einen Schlüssel und der passt nicht, hätten bestimmt bei anderen Verlagen, hätte man gesagt, ja, dann ist das halt Pech und fertig. Und bei die magischen Schlüssel darf man diesen Schlüssel behalten und irgendwann abgeben, um die Würfel nochmal neu zu würfeln, inklusive Schlafblasen. Und das ist natürlich spitze. Oder wenn man beim ersten Wurf bereits 3 Schlafblasen würfelt und eigentlich aufhören müsste, was ja durchaus passieren kann und auch schon oft passiert ist, nein, dann darf man, wenn das im ersten Wurf passiert, direkt ein paar Felder weiter nochmal neu anfangen. Und das ist eine Freude bei den Kindern, wenn die schnallen, dass man beim allerersten Wurf nicht bestraft wird, sondern dass man da immer noch das zu sehen bei Kindern, wie positiv die darauf anspringen. Das hat das gebracht. Wobei die anderen beiden Spiele, also Taco Katze Pizza Junior ist ein Spiel für 4-Jährige und es ist immer sehr schwierig, ein Spiel für 4-Jährige zu finden, was wirklich super funktioniert. Weil das, entweder hat der Verlag gesagt, packen wir mal 4 drauf, aber eigentlich müsste da 5 draufstehen oder da müsste 3 draufstehen, aber die haben es halt erhöht, Gott weiß warum. Hier, da stimmt da einfach alles. Und dieses Abschätzen, was sage ich jetzt, bevor ich die Karte umdrehe? Was sehe ich? Das ist spannend für die Kinder. Sie lernen im Laufe der Partien, dass man ja im Ausschlussverfahren über sich merken kann, wie viel Katzen, wie viel Tacos, wie viel Käse ist schon drauf, Pizza ist schon raus. Und dass man dann eher wahrscheinlich sagt, oh, dann nehme ich lieber eine Katze, weil da sind schon 8 Pizzen. Und alle müssen aufpassen, denn wenn ein Bonbon gezogen wird, müssen ja alle schnell auf den Stapel klatschen. Das heißt, es sind alle permanent im Spiel drin. Das war toll. Und bei den großen kleinen Edelsteinen, das ist ein super Beispiel für alle müssen runterkommen.
Das ist genau das Gegenteil von den anderen beiden Spielen. Alle müssen runterkommen und alle müssen sich konzentrieren. Und das ist so diffizil und so filigran, die Unterschiede zwischen diesen Edelsteinen. Drei werden gesucht, je nach Spieleranzahl nimmt man sich zwei oder drei Verdeckte. Und die haben so viele unterschiedliche Formen und Größen, dass man sich sicher ist, ja, das blaue Dreieck, das ist der Edel, das ist der, klar. Weil alle sind mit der gelben Rückseite, man sieht nur die Rückseite und denkt sich, das ist die richtige Größe. Man deckt den um, man ist noch meilenweit entfernt, da ist man noch nicht mal nah dran. Und wenn die Kinder schnallen, wie das funktioniert, wie genau die gucken und wie genau die versuchen abzuschätzen und dass die sich da so drauf einlassen und so ruhig werden, das ist das Besondere an große kleine Edelsteine.
Und eine Frage zu Fluffy Valley, da habt ihr ja gestern Abend auch gesagt, das ist so ein Grenzgänger. Ich habe es zwei Partien gespielt. Ich war überrascht, dass ihr es im Kinderspiel einsortiert habt, weil da brauchst du ja schon auch als Kind jemanden an der Seite. Das, was mechanisch passiert, ist ja trivial, aber in welcher Reihenfolge du was machst und welche Entscheidungen du triffst, damit du die richtigen, was sind das, Präriehunde, Flughunde,
Präriehunde,
damit du die in dem richtigen Loch hast und dann noch eins wieder frei hast oder so, da passieren ja auch Fehler ohne Ende.
Das ist so. Also Fluffy Valley ist schon eine große, ist herausfordernd. Da muss ich auch nochmal, es sind wirklich Präriehunde und keine Erdmännchen, wie ich gestern auf der Bühne, ich sah dieses Bild und mach meinen Mund auf und mir fällt das Wort Präriehunde nicht ein. Und ich sag Erdmännchen. Und ich denk so, während ich rede, sag ich noch, nein, das stimmt doch gar nicht. Aber was war das jetzt? Was waren das jetzt für Tiere? So, es sind Präriehunde. Wir haben das, wenn wir so Grenzgänger haben, besprechen wir das immer zwischen den Jurys. In dem Fall zwischen Blau und zwischen Rot. Und überlegen uns, was passt hin. Und was haben die anderen schon, was haben wir selber schon und wo können wir es eher verorten? Und bei Fluffy Valley haben wir sehr lange diskutiert, wo es jetzt hingehört. Und wir haben dann aber letztendlich gesagt, wir nehmen es dann doch lieber auf die blaue Liste, weil es hat immer noch den Kinderspielcharakter, weil es etwas ist wie, sowas ist wie mein erstes Worker-Placement-Spiel. Es ist knackig, deswegen haben wir es auch auf 7 erhöht, das Alter. Offensichtlich sind bei Loki, im französischen Raum, die Kinder alle viel älter, viel schneller, viel schlauer. Ich weiß nicht genau. Aber es ist ein Spiel, was in der Familie gespielt wird und was auch viel spielende Familien noch locken kann. Die eigentlich sagen, Kinderspiele, da gucken wir gar nicht mehr drauf. Wir spielen mit der Vierjährigen ja schon Flügelschlag. So, das ist, da können die mal drauf gucken noch. Ja.
Ihr habt bei der Nominierungsbekanntgabe ja auch erzählt, dass du jetzt mitwirkst in der blauen, in der roten und Anthrazit-Jury. Wie sieht die Zusammenarbeit da aus? Bist du jetzt dann Teil der Jury oder bist du wie so eine Art Beirat? Weil du hast ja schon ein ordentliches Pensum mit den Kinderspielen. Wie wuppst du das jetzt noch und wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Bist du jetzt in beiden Jurys gleichermaßen oder wie entwickelt sich das?
Also wir haben jetzt mal beschlossen, dass die Inspiration kam den Kollegen, als wir auch als Jury mal eingeladen wurden, nach Cannes zum Astor zu kommen. Wir hatten ja die Astor-Juroren auch mal nach Essen eingeladen, auch zu unserem Vorabend, zu unserem Spieleabend in der Philharmonie von Spiel des Jahres. Und die hatten uns dann auch mal eingeladen zu ihrem Preis. Und dann sind drei von uns dahin gefahren, haben sich das angeguckt und haben festgestellt, beim Astor ist es eine Jury, die sich um alle Preise kümmert. Und dann dachten die sich, warum eigentlich nicht? Das ist doch auch gut. Warum gibt's überhaupt diese Trennung zwischen Rot, Anthrazit und Blau? Und klar, das war vor über 20 Jahren geschuldet, dass es nicht so viele blaue Juroren gab. Ne? Man musste dann gucken, wo man sie herkriegt überhaupt. Aber jetzt kann man ja die Strahlen bündeln, sag ich mal, und gucken. Und dann haben wir gesagt, wir schließen das jetzt mal zusammen. Deswegen machen wir am Anfang eines Jahrgangs, überlegen wir uns, wer möchte was machen? Wer ist für welchen Preis dieses Jahr zuständig? Und dann zeigt man auf und muss dann damit der Entscheidung klarkommen. Das Gute ist, dass Kinderspiel testen und Rot-Anthrazit-Kennerspiel-Spiel des Jahres testen ja komplett unabhängig voneinander läuft. Weil die Kinder, da geht man vormittags in die Einrichtung und man hat ja sowieso abends und am Wochenende seine normalen Spielerunden. Im Grunde fragt man mich schon seit Jahren, warum ich bei den Kinderspielen bin und nicht in der anderen Jury. Und ich sage immer, weil ich es da schöner finde. Ne, weil mit Kindern spielen ist halt super. Das ist ein richtiges Privileg, finde ich, mit Kindern spielen zu dürfen. Aber jetzt haben wir das so beschlossen. Und ich bin mal sehr gespannt, weil, wie gesagt,
Man will ja auch noch zum Bett und zur Couch kommen und so. Und da werden sich noch mehr Einrichtungen jetzt freuen oder Schulen oder auch Bibliotheken, wenn ich die Spiele dann am Ende eines Jahrgangs alle loswerden muss, weil ich sonst nicht mehr in meine Wohnung komme. Aber ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich darauf.
Dann wünsche ich viel Spaß beim Spielen und beim Wohnen und sage danke Christoph Schlewinski von der Kinderspiel- und Spiel des Jahres-Jury.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja, und damit gingen doch ein paar sehr aufregende Tage zu Ende.
Extrem aufregend. Also ich könnte das nächste Wochenende gleich wieder sowas machen in der Art. Also insofern, wir müssen jetzt ein Jahr warten leider, bis es wieder soweit ist. Aber ja, also ich genieße es ja sowieso immer sehr. Also egal, ob ich nach Essen fahre oder auf die BerlinCon oder auch wenn es mal vielleicht irgendwie ein Pressetag nur ist, dieses Eintauchen in diese Bubble, dieses völlige Verlassen der realen Welt, ja, dieses Ausblenden von allen Problemen in der Arbeitswelt, im Job oder keine Ahnung, das ist schon wirklich immer ein ganz, ganz großes Highlight und das genieße ich sehr, sehr. Und ich glaube, das ging dir auch ganz genauso, weil also du kümmerst dich 24 Stunden um nichts anderes als um Spiele. Du sprichst über Spiele, du denkst Spiele, du siehst Spiele, du riechst Spiele, du riechst manchmal auch Spieler, aber das ist ein anderes Thema. Naja, und Entschuldigung, mach mal weiter.
Das Schöne ist ja, dass du da 24 Stunden lang mit Leuten zu tun hast, die dich verstehen in deiner Leidenschaft und in deinem Hobby und in deinem Blick auf diese wunderbare Spielewelt und die nicht sagen, ja, ja, ist ja gut, aber jetzt räum mal ein und dann musst du noch die Geschirrspülmaschine ausräumen oder da warten noch 17 E-Mails oder irgendein unzufriedener Kunde ruft an oder keine Ahnung was, sondern du hast halt mit Gleichgesinnten zu tun und ich habe es ja in der BerlinCon-Folge auch gesagt, total familiär, wie eine große Familie. Und ich fand das eben auch schön, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass der Verein Spiel des Jahres, die waren da tolle Gastgeber, fand das toll, man konnte sich da akkreditieren, konnte, glaube ich, auch nicht jeder hin so. Und dann waren die sehr großzügige Gastgeber, die Getränke, das Essen an dem Abend, das hat der Verein übernommen. Die Veranstaltung selber war wirklich toll und da ist auch niemand irgendwie abgehoben oder drüber, sondern die sind alle bereit für ein Gespräch, setzen sich mal dazu, quatschen ein bisschen. Dann natürlich halten die sich bedeckt, was sie da gewählt haben, aber fragen schon auch so, hey, seid ihr zufrieden mit der Wahl, was wir da ausgewählt haben und so, ne? Und das ist dann schon auch ein schönes Gespräch über Spiele, über die Besonderheiten und ich fand es auch interessant, dann mich, wie gesagt, mit den Autoren zu unterhalten, mit anderen Content Creators. Ich saß neben zwei ganz netten Leuten von Lookout, die gesagt haben, ja, wir hätten uns schon gewünscht, dass Mischwald da irgendwie auch nominiert ist, aber ja, komm, also können wir schon auch mit leben und Emission ist natürlich ein tolles Spiel und so. Die waren auch total nett. Also es war insgesamt wirklich eine ganz besondere, eine ganz schöne Veranstaltung und ich freue mich schon wieder auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist die Verleihung vom Spiel des Jahres am letzten Juli-Wochenende, also doch nochmal eine Woche später oder zwei als jetzt. Und die BerlinCon ist am 1. August-Wochenende, also die beiden Events finden nicht zeitgleich statt. Es war ja im Ursprung so, dass die BerlinCon sich orientiert hat am Termin vom Spiel des Jahres, nicht etwa umgekehrt, sondern in den Anfängen, so hat es mir zumindest der Nico Wagner berichtet, geguckt hat, hey, da ist eine Spiel des Jahres-Verleihung, hey, können wir nochmal ein kleines Spieletreffen machen, da sind doch eh ganz viele in der Stadt. Und das waren der Ausgangspunkt. Und jetzt ist diese BerlinCon über so viele Jahre so gewachsen und im nächsten Jahr wird dann erstmal seit langer Zeit diese Veranstaltung nicht am gleichen Wochenende sein. Na, dann müssen wir halt zweimal nach Berlin fahren. Kein Problem.
Ja, ich werde sehen nächstes Jahr, ob ich das überhaupt dahinter hinkriege. Muss man mal schauen. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie. Ist ja auch natürlich mitten in den Sommerferien gelegen, in den hessischen zumindest, ja. Und ich bin halt noch abhängig davon. Aber gut.
Das lässt sich nicht vermeiden. Da genieße ich meine Unabhängigkeit in dieser Richtung und werde mich sonntags morgens in den Zug setzen und zur Spiel des Jahresverleihung fahren, für den Fall, dass ich akkreditiert werde, freundlicherweise. Und werde eine Woche später dann wahrscheinlich wieder auf die BerlinCon. Aber hey, da ist noch ein Jahr hin. Ich fand es jedenfalls ein tolles Event. Wir beide hatten eine coole Zeit miteinander im Doppelzimmer, erstmalig.
Oh,
Dr. Doppelzimmer, wie du ja jetzt heißt, bei Instagram. Und ja, war auf jeden Fall ein toller Ausflug. Und ich habe es, wie gesagt, sehr genossen. War eine schöne Zeit mit dir und auch bei der Spiel des Jahresverleihung ein ganz besonderer Abend. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, uns interessiert natürlich, warst du im Livestream mit dabei? Da wird ja immer fleißig kommentiert, nicht immer nur positiv. Manchmal wird da auch mit Unterstellungen gearbeitet oder es ist sehr persönlich. Ich habe den Wunsch, wenn du Hörerin oder Hörer vom Broadcast bist, dann nimm doch einfach mit Freude an so einer Veranstaltung teil und kritisier nicht immer alles. Also da wird ja mal, klar kann man mal einer anderen Meinung sein und sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn ein anderes Spiel gewinnt oder so. aber da wird er doch so mit Unterstellungen gearbeitet oder mit so Sarkasmus und suffisant kommentiert, hö, das soll doch eigentlich eine Veranstaltung für Toleranz sein, wieso trägt da der die Wassermelone, ihr macht euch unglaubwürdig. Ja Leute, das kriegt halt auch vor Ort nicht immer jeder sofort mit und die Kameras fangen das natürlich viel deutlicher ein und dann wird natürlich vor Ort irgendwie reagiert auf so etwas. Und ich finde, da kann man manchmal auch ein bisschen locker durch die Hose atmen und sagen, boah, schade, dass das Symbol da auftauchen musste, aber nicht die Verantwortung beim Vereinsspiel des Jahres suchen dafür, sondern eher den Verursacher dann tadeln, nämlich den Autor. Oder wenn dann ein Spiel gekürt wird, was man vielleicht selber nicht so doll findet oder so, dann muss man doch nicht gleich irgendwie überall immer draufhauen und dann, was für eine Witzveranstaltung, schreibt jemand, wo ich denke, was soll denn sowas? Ja, also da denke ich mir, dann lass es doch, wenn es dich nicht interessiert. Und ich muss sagen, der Verein Spiel des Jahres, das sind alles Ehrenamtler, die machen das wirklich mit viel Herzblut und Leidenschaft. Die haben einen professionellen Geschäftsführer und natürlich auch ein tolles Team im Backoffice. Aber das wird alles mit viel Leidenschaft auch ehrenamtlich gemacht. Und ich finde, das darf man dann auch ein bisschen würdigen. Selbst wenn ich vielleicht nicht mit jeder Nominierung oder im Spiel auf der Empfehlungsliste oder Spiel selber so einverstanden bin oder so. Aber dann darf man sich, glaube ich, auch als jemand, der das kommentiert, fragen, kennst du wirklich alle diese Spiele? Hast du die auch alle so oft gespielt wie die Jury? Hast du die in allen möglichen Konstellationen gespielt? Weil die wählen ja auch nicht immer nur die Spiele, die sie jetzt selber am besten finden, sondern vielleicht auch die, die in ihren jeweiligen Spielrunden besonders gut funktionieren, in der jeweiligen Zielgruppe. Und ich glaube, da darf man einfach mal so einem Verein Danke sagen, darf bei so einer Veranstaltung Danke sagen und sagen, hey, toll gemacht, klasse Event, klasse Veranstaltung. Schön, dass ihr sowas für die Spieleszene auf die Beine stellt. Und hey, wenn jemand nicht einverstanden ist, dann kann er ja selber als Rezensent oder Rezensentin über Jahre einen guten und nachvollziehbar exzellenten Job machen und wird dann vielleicht auch irgendwann in eine Jury berufen. Aber als Troll bei YouTube macht man im Regelfall nicht so viel Karriere. Also das wäre noch mein Appell, wenn du hier Broadcast-Hörer oder Hörerin bist, dann kannst du doch da vielleicht ein bisschen entspannter sein. Ich habe bei Twitter auch so eine kleine Auseinandersetzung gehabt, weil ich denke, man muss doch nicht alles irgendwie suffisant oder mit Unterstellungen oder mit Sarkasmus kommentieren, dass das eine Scheißaktion war von dem Autor. Das war da jedem im Saal klar, als wir das realisiert hatten. Und dann kann man doch auch mal darauf vertrauen, dass da schon die entsprechenden Stellen Einspruch erheben. Ja, drei tolle Spiele wurden ausgezeichnet, viele tolle wurden nominiert und empfohlen. Der neue Jahrgang geht wieder los. Und lieber Stefan, ich fand zwar eine tolle Zeit mit dir.
Danke, ebenfalls.
Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, uns interessiert natürlich, wie hast du die Verleihung erlebt, wenn du sie im Livestream gesehen hast? Falls nicht, schau nochmal nach, steht alles bei YouTube drin. Und ich bin sehr gespannt, wie du unsere Beurteilung findest, wie du natürlich auch insgesamt zu dieser Preisverleihung stehst. Da freuen wir uns auf deinen Kommentar. Den Stefan findest du wie immer unter Dr. Doppeldotter bei Instagram und X und Blue Sky. Mich findest du unter Broadcast oder Broadcast-Brettspiel-Podcast oder unter Broadcast-Brettspiel-Podcast.de in meinem Blog. Und jetzt sage ich ganz lieben Dank. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat heute nicht mein Gast. Oder hättest du noch eins gehabt?
Ach so, locker durch die Hose atmen. Ich finde, das sollte jetzt noch mit, solltest du mal mit dazu nennen, wenn du sagst, wie war's mit dem Inspirieren? Ich habe das schon so oft gehört, ich hab's mir nicht merken.
Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriert andere.
Bleib inspiriert, inspiriert andere und atmet locker durch die Hose. Das sollte das Schlusswort sein.
Wir waren in diesem Jahr sehr begeistert von der Thematik der Spiele, weil die so richtig in die Lebenswelt reingehen. Bei Skyteam kann man so richtig nachempfinden, wie man mit einem Flugzeug landet, wenn man in einem Cockpit gemeinsam sitzt. Und Emission ja eigentlich thematisch das Gegenteil, aber im Spiel kann man ja alles machen. Da spielen wir Weltmächte, die versuchen, die Klimakrise zu bewältigen, zu bekämpfen, das Erwärmen der Erde zu stoppen. Und Magische Schlüssel ist auch ein Spiel, was die Kinder thematisch abholt.